Der Weg der Treue in der Endzeit. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, in was für einer Zeit leben wir. In was für eine Zeit hat uns Gott hineingestellt. Es ist eine herausfordernde, eine schwere Zeit. Es ist manchmal so, habe ich auch schon manchmal gedacht, ach, ich hätte mir gewünscht, in der Erweckungszeit geboren zu sein, 1860, 70, 80, wo viele ernste Gläubige waren, wo noch ganz anders die Heiligung, die Gottesfurcht da war, wo auch die Gesellschaft noch nicht so gottlos und gesetzlos war wie heute. Aber das ist natürlich müßig, das ist eine Träumerei. Gott hat gewusst, warum er uns in diese Zeit hineinstellt. Und Gott will uns auch mit aller Gnade ausrüsten, dass wir in dieser herausfordernden Zeit bestehen, überwinden können, dem Herrn treu sein können. Das dürfen wir wissen und glauben. Und doch ist es einfach wichtig, dass wir vom Wort Gottes her uns zurüsten lassen, damit wir erkennen und verstehen, was sind das für Zeiten und was will Gott haben, dass wir in der heutigen Zeit tun. Ich möchte mit uns lesen, auf der einen Seite aus Psalm 119, dieses Bibelwort, das auch mit in dem Titel unserer Predigt drinsteckt, dieses Wort, wo es heißt in Vers 30 in Psalm 119, den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Dieser Weg der Treue, das bedeutet, dass wir wirklich dem Herrn Jesus treu sind, unserem Retter und Herrn, der uns erkauft hat mit seinem Blut, dass wir bereit sind, durch Schwierigkeiten, Anfechtungen, Widerstände, Versuchungen hindurch, diesem wunderbaren Herrn und Erlöser nachzufolgen, zu dienen, Zeugnis für ihn zu sein, mit aller unserer Kraft. Das ist der Weg der Treue. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Festhalten an den Wahrheiten, die Gott uns geoffenbart hat in der Bibel, in seinem Wort. Durch dick und dünn. Und da müssen wir eine Entscheidung treffen. Hier heißt es, den Weg der Treue habe ich erwählt. Wir haben gestern gehört, man kann auch ganz andere Wege wählen. Auch wenn man sich Christ nennt, kann es erwählen, den breiten Weg zu gehen, sich der Welt anzupassen, Kompromisse zu machen mit dem Glauben. Aber das ist immer ein Weg, der Leid und Not und Elend bringt für den, der ihn erwählt. Das ist kein gesegneter Weg. Aber der Weg der Treue ist ein Weg des Segens. Das ist ein Weg, auf dem Gott uns bewahrt und segnet und stärkt. Und das ist gerade in der Endzeit, in der wir leben, so wichtig. Und der Weg der Treue besteht darin, dass wir Bestimmungen des Herrn, das Wort Gottes, vor uns hinstellen, als Richtschnur unseres Lebens nehmen, auch wenn uns das etwas kostet. Dass wir bereit sind, Gehorsamsschritte, Glaubensschritte zu tun, die vielleicht andere zum Spott veranlassen, die uns vielleicht einsam machen, aber die dem Herrn wohlgefallen. Das ist dieser Weg der Treue. Und den gibt es schon seit Urzeiten, seit Gott mit den Menschen Geschichte macht. Der Psalmist, wahrscheinlich der König David, hat diesen Weg auch für sich erwählt und er wurde genannt der Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir können diesen Weg heute auch gehen, wenn wir uns entscheiden, diesen Weg zu gehen. Und das können wir nur im Glauben tun, dass der Herr wunderbar segnen wird, alle, die diesen Weg der Treue erwählen. Und das ist, wie gesagt, so wichtig in einer Zeit, in der Untreue, Abfall vom Glauben, Gesetzlosigkeit, eine Verwässerung des Wortes Gottes und alle möglichen Irreführungen in der Christenheit überhand nehmen. Und das will ich mit uns auch nochmal lesen. Die Warnungen, die der Herr Jesus selber in dieser berühmten Rede auf dem Ölberg, dieser Endzeitrede, den Jüngern vor Augen gestellt hat, in welcher Zeit sie einmal sein würden in der letzten Zeit vor der Wiederkunft des Herrn. Und da lesen wir, ich lese es mal aus dem Markus-Evangelium, einige Verse, Vers 5 und 6 zunächst mal. Jesus aber antwortete ihnen, nämlich den Jüngern. Ja, und da geht es darum, Was ist das Zeichen, dass du bald wiederkommst? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und der Herr sagt, Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und sie werden viele verführen. Das ist also eine ganz wichtige Lehre der Bibel, dass die Endzeit, die Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus, gekennzeichnet ist, vor allem durch religiöse Irreführung. Und es muss uns aufwecken. Das muss uns bewusst machen, dass wir genau auf das Wort Gottes achten müssen. Denn der Satan, wenn er verführt, wenn er falsche Lehren bringt, falsche Propheten auftreten lässt, dann tarnt er sich natürlich. Er ist ja listig. Wisst ihr, wenn ein Verführer 90% Verführung und Falsches bringen würde und 10% richtig ist, dann würde jeder Gläubige es merken. Aber der Feind macht es so, dass die Verführer 80% Richtiges sagen und 20% Gift der Irrlehre. Und dann? Ja, was ist dann? Dann gibt es leider viele Gläubige, die schlucken das mit Freuden und merken gar nicht das Gift. Und das ist die Not der heutigen Zeit, dass wir in einer Zeit der religiösen Irreführung leben. Das sind nicht die Zeugen Jehovas oder was weiß ich, irgendwelche offenen Falschreligionen, sondern das sind Leute, die nennen sich Christen, die nennen sich gläubig, die argumentieren mit der Bibel. Das ist ja das Schwierige. Als wir als junge Christen in die Pfingstbewegung und die Charismatik kamen, da waren wir zuerst tief beeindruckt von diesen Aposteln und Propheten und es wurde uns ja alles irgendwie von der Bibel her erklärt. Später haben wir gemerkt, das war gar keine richtige Auslegung, sondern die haben bloß Bibelworte aus dem Zusammenhang gerissen und haben die dann irgendwie missdeutet. Aber zunächst mal denkst du, das ist doch alles biblisch. Und dann merkt man, in der Endzeit müssen wir genau prüfen. Wir müssen auch im Wort gegründet sein, damit wir das Echte vom Falschen unterscheiden können. Wenn man bloß so oberflächlich guckt und sagt, oh, so die Richtung stimmt schon so ungefähr, dann wirst du verführt. Wir müssen lernen, das Wort zu studieren und zu erforschen und genau zu prüfen, nicht nur so ungefähr. Ja, sonst kommen wir in Irrtümer hinein in dieser letzten Zeit. Also die Verführung tarnt sich. Der Satan selbst hat den Herrn Jesus versucht zur Sünde, indem er ein Bibelwort zitiert hat. Matthäus 4, ihr erinnert euch wahrscheinlich, als es darum ging, dass der Herr sich von der Zinne des Tempels stürzen sollte, da hat der Satan einen Psalm zitiert. Ist doch verrückt, oder? Nein, nein. Der Feind weiß ganz genau, wie er die Gläubigen irreführen kann. Er muss dazu sozusagen Gottes Wort selber nehmen, aber er hat es verfälscht. Er hat etwas weggelassen, das ist auch ganz typisch für die Irrlehrer, dass sie Dinge aus dem Zusammenhang reißen und etwas weglassen. Und er hat außerdem alles missdeutet. Und wie hat der Herr Jesus diese Verführung besiegt? Er sagt, und wiederum steht geschrieben, der Teufel sagt, es steht geschrieben, der Teufel. Aber der Herr Jesus bringt ein Bibelwort, das genau entlarvt, dass hier der Feind etwas ganz Unbiblisches von ihm wollte. Und wiederum steht geschrieben. Und wisst ihr, dazu möchte ich euch viel Mut machen, dass ihr die Bibel studiert und erforscht und dass ihr in der Lage seid, wenn ein falscher Lehrer irgendwelche Bibelworte aus dem Zusammenhang reißt, zu sagen, und wiederum steht geschrieben. Das stimmt nicht, weil hier steht das und das geschrieben. Und wisst ihr, das ist auch etwas, was ich bitter lernen musste in der Schule der Verführung. Gesunde Lehre ist nicht, dass man irgendein Bibelwort nimmt und daran alles Mögliche aufhängt, was dort gar nicht steht. Sondern gesunde Lehre bedeutet, dass wir den Zusammenhang der verschiedenen Aussagen der Heiligen Schrift beachten. Und eine gesunde Lehre, das ist etwas, das alle Bibelworte zu dem Thema erklärt und berücksichtigt und keines verdreht oder hinten rausfallen lässt. Man könnte zum Beispiel die falsche Lehre der Allversöhnung durchaus biblisch begründen, wenn man ein paar Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißt und nur die nimmt. Dann kann man ganz überzeugend argumentieren, alle werden gerettet. Aber wenn man dann die vielen Bibelstellen dazu nimmt, wo der Herr Jesus von der ewigen Verdammnis, von der Strafe der Hölle spricht, dann merken wir, das kann gar nicht sein, denn die Bibel kann sich ja nicht widersprechen. Sie ist vom Heiligen Geist gegeben und sie ist absolut wahr. Das heißt, ich kann nur das lehren, was auch keiner einzigen klaren Bibelaussage widerspricht. Und wenn man das berücksichtigt und die Bibel kennt, dann fällt man den Irrlehrern nicht so leicht irgendwo herein, in die Falle. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir die Bibel, dass wir gegründet sind in Gottes Wort. Und das heißt auch, dass wir die Bibel von vorn bis hinten durchlesen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Möchte ich jeden dazu ermutigen. Und wisst ihr, was dann passiert? Im Laufe der Zeit bekommen wir ein Bewusstsein für die Zusammenhänge in der Schrift. Die biblische Lehre ist ja nicht einfach so nach Paragraphen geordnet, wie wir das gerne hätten. 15.000 Vorschriften für jede Situation. Sondern die Bibel gibt uns zum Beispiel die Lehre von der Taufe an 5, 6, 7 verschiedenen Bibelstellen. Die müssen wir alle berücksichtigen, wenn wir diese Lehre wirklich richtig erfassen wollen. Ich darf keine einzige weglassen und ich muss sie alle erforschen und dann gibt es einen Zusammenhang und ein klares Bild. Und deswegen muss ich die Bibel kennen, damit ich auch Verzerrungen und Verfälschungen der Lehre durchschauen kann. Und erkennen kann, Moment, das stimmt nicht. Da steht was anderes. Das ist die Hilfe, die wir haben dürfen, auch wenn wir uns mit diesen endzeitlichen Verführungen konfrontiert sehen, von denen der Herr Jesus uns warnt. Aber ich möchte noch einmal weiterlesen und dann sehen wir eine Linie. Vers 22 und 23 in dem Kapitel. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Zwei Dinge. Der Feind geht immer über das Erleben, das Schauen und Fühlen und Empfinden. Und Gott? Gott redet durch sein Wort. Er redet nicht durch unsere Gefühle, denn die sind ganz manipulierbar und wechselhaft, haben wir vielleicht auch schon gemerkt. Ne? Sondern Gott redet durch sein Wort. Und sein Wort ist der Felsengrund, auf dem der Glaube stehen kann. Und deswegen, der Feind bringt gerade in der Endzeit große Zeichen und Wunder. Als ich in der Pfingstbewegung war, da habe ich auch diese Zeitschrift der Geschäftsleute des vollen Evangeliums gelesen. Kennt ihr wahrscheinlich, Full Gospel Businessman. Und was hat man da gesehen? Lauter Zeugnisse, lauter angebliche Bekehrungsberichte. Ein Engel ist mir erschienen, ich habe eine Wunderheilung erlebt, eine Kraft hat mich durchströmt, eine Vision, ein Traum. Und nie, dass ich erinnert worden wäre, dass jemand gesagt hätte, ich habe in Gottes Wort gelesen und es hat mich überführt, dass ich ein Sünder bin und Rettung brauche. Aber was sagt denn die Bibel? Woher kommt der Glaube, der rettende Glaube? Römer 10, kommt er aus den Wundern? Kommt er daraus, dass ich einen Schauer fühle? Dass ich irgendwie das Gefühl habe, Gott ist gegenwärtig und mir rieselt es kalt den Rücken runter. Tut mir leid, ihr Lieben. Nein, sondern der rettende Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Evangelium. In dem Wort erkenne ich, dass ich ein verlorener Sünder vor Gott bin, dass ich verdorben bin, dass an mir nichts Gutes ist und dass ich einen Retter brauche. Und in dem Wort erkenne ich auch, dass dieser Retter der Herr Jesus ist, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der sich hat kreuzigen lassen für meine Schuld und Sünde und der ein vollkommenes Sühnopfer vollbracht hat, indem ich nur ruhen muss im Glauben. Das ist biblisches Evangelium. Und wenn ich das erfasst habe, dann kann ich mich bekehren, kann mich entscheiden, diesen Herrn Jesus Christus als meinen Herrn und Retter anzunehmen und seinen Verheißungen, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und dann kommt wirkliche Wiedergeburt zustande und dann kommt ein Glaubensleben zustande, das auch einen geradlinigen Weg geht. Und in dem Moment, wo da falsche Lehren sich einmischen, und das war zum Beispiel auch bei mir als junger Gläubiger der Fall, dass ich alle möglichen mystischen und pfingstlerischen Sachen gelesen habe von den Mater Basilea Schlink, von den Marienschwestern und was nicht alles. Und ich war völlig durcheinander. Und dann war ich ein bereites Opfer für die Irrlehren der Pfingstler und Charismatiker. Aber wenn ich von Anfang an die gesunde Lehre verstanden hätte und darin gegründet gewesen wäre, dann wäre ich hoffentlich nicht auf diese Dinge reingefallen. Deswegen die gesunde Lehre der Schrift, ganz besonders auch die Briefe der Apostel zu studieren, ist eine ganz wichtige Grundlage, eine Immunisierung sozusagen gegen Endzeitverführung. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Der Herr Jesus hat gesagt, habt Acht. Er hat es jetzt schon zum zweiten Mal, habe ich das vorgelesen. Was heißt denn habt Acht? Das ist das Gegenteil von dem Dämmerschlaf, den wir leider als Gläubige in der Endzeit nur zu oft schlafen. Ja, ich habe mich bekehrt und jetzt geht schon halbwegs alles gut und es wird schon auch weiter gut gehen und ich lebe halt so mein Leben vor mich hin. Groß beten brauche ich nicht, viel Bibel lesen brauche ich auch nicht. Ja, die Losungen morgens, das reicht vielleicht. Kommt mir so durch die Endzeit? Ihr Lieben, ich glaube nicht. Habt Acht heißt, seid wachsam. Passt auf. Schaut genau hin, prüft alles. Das Gute behaltet. Also eine wachsame Haltung ist gefragt. Und das wird noch unterstrichen von dem, was der Herr weiter sagt. Ich möchte einfach noch mal ein paar Auszüge lesen aus dann Vers 33 oder schon von Vers 32 in Markus 13. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und dann Vers 35. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Das ist ein Weckruf. Und was wir heute brauchen in der endzeitlichen Gemeinde Jesu Christi, das ist Erweckung. Und Erweckung, biblische Erweckung, ihr Lieben. Wir haben in der Pfingstbewegung, der Charismatik, diese schwärmerische Erweckungsschwärmerei. Ich denke, die meisten von euch haben das auch mal so mitgekriegt. Ja, Erweckung heißt, dass der Geist Gottes über alle Menschen ausgegossen wird, dass die Leute alle sich bekehren, dass überall Gemeinden entstehen und dass die ganze Welt christlich wird. Das ist nicht Erweckung. Und auch nicht, dass es Apostel gibt wieder und Propheten und Wunderzeichen. Das sagt die Bibel überhaupt nicht. Das hat es am Anfang gegeben, als echte Gaben von Gott und am Ende kommt die Fälschung durch den Satan. Falsche Propheten, falsche Wunderzeichen, falsche Apostel. Das lehrt die Bibel. Nein, sondern Erweckung bedeutet, dass die Gläubigen aufwachen. Erweckung bedeutet, dass die Gläubigen wieder neu sich dem Herrn hingeben, dass sie neu das Wort Gottes studieren, dass sie fasten und beten, anstatt vor sich hin zu trielen, wenn ich mal diesen schönen schwäbischen Ausdruck gebrauchen darf. Wir lassen uns gerne im lauwarmen Wasser so treiben. Das ist ja auch mal ganz schön. Aber das ist Gift in der Endzeit. Das geht so nicht. Wir haben einen Feind, der versucht, uns vom richtigen Weg und von unserem Herrn Jesus Christus wegzulocken, wegzuführen mit allerlei Tricks. Und da müssen wir ganz nahe beim Herrn sein. Und wir müssen wach sein und beten, damit wir da überwinden können. Und das ist eigentlich die Botschaft, der Weg der Treue. Das bedeutet, dass ich wirklich mich ganz nahe bei meinem guten Hirten halte. Wisst ihr, in einer Herde, die Bibel vergleicht es ja, die Verführer sind wie reißende Wölfe, die Schafe umbringen wollen. Und in einer Herde werden nicht die Schafe gerissen vom Wolf, die sich ganz nah bei dem Hirten drängen, sondern es werden die Schafe gerissen, die mal so am Rande der Herde streunen und sagen, ach, ich will mal lieber eine andere Wiese suchen, als die, die mein Hirte mir zugewiesen hat. Dort gibt es bestimmt noch viel interessantere Blumen und Pflänzchen. Und die dann irgendwo an den Rändern der Herde in die Hecken sich verirren. Die werden gerissen, oder? Und das ist genau das Problem, dass wir herausgefordert sind, ganz nahe bei dem Herrn Jesus zu bleiben in der Endzeit. Wisst ihr, ich werde oft kritisiert, du bist so eng und gesetzlich und was nicht alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich aufgewacht bin, und das war durch den Zerbruch, dass ich gemerkt habe, nach 4 Jahren Charismatik, ich bin irregeführt worden. Ich bin einen falschen Weg gegangen, mit Feuereifer, mit viel Einsatz, aber alles fürs Feuer am Tag der Rechenschaftslegung. Vor dem Richterstuhl des Christus, da brennt ganz, ganz viel in diesen 4 Jahren, das weiß ich. Ja, aber dann hat Gott ein heilsames Aufwachen geschenkt, dass wir gemerkt haben, wir können hier nicht spielen mit unserer Christusnachfolge. Es ist ernst in der Endzeit. Ich muss mich ganz eng an meinen Hirten halten. Und das ist eine Enge, zu der bekenne ich mich freudig. Jawohl, das will ich so tun, mit Gottes Hilfe auch weiterhin eng sein. Weil die Bibel sagt nämlich, dass die Pforte eng ist und der Weg schmal, der zum Himmel führt. Oder lest ihr was anderes in der Bibel? Es gibt manche Christen, die tun so, als würde da stehen, der Weg ist breit und die Pforte ist weit, die zum Himmel führt. Und viele, 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 viele sind es, die da hineingehen. Aber das stimmt nicht, das steht nicht in der Bibel. Ja? In der Bibel steht, dass es wenige sind und dass es eine enge Pforte und ein schmaler Weg ist. Und das bedeutet ganz einfach, die Gnade Gottes ist herrlich und wunderbar und ist uns als freies Geschenk gegeben. Aber letztlich geht es darum, dass wir wirklich auch den Weg in Hingabe an den Herrn, in Gehorsam und Treue gehen, damit wir wirklich auch ans Ziel ankommen ohne Schaden. Das ist, denke ich, ganz wichtig in diesen Mahnungen des Herrn. Und das ist eine ja liebevolle Ermahnung. Ja, das ist ja seine Hirtenliebe, seine Fürsorge für die Schafe, die den Herrn Jesus so reden lässt. Habt Acht, wacht und betet. Und deswegen wollen wir heute in aller Kürze ein paar Punkte anreißen. Was ist es für eine Zeit und was brauchen wir für eine Herzenshaltung, um durch diese Zeit hindurchzukommen? Noch einmal der Begriff Endzeit. Ganz kurz gesagt, das ist die Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn. Und darin liegt auch etwas ganz Tröstliches. Manche Christen zucken innerlich zusammen, wenn sie Endzeit hören und haben Angst. Das brauchen wir eigentlich nicht zu haben. Ja, wir müssen wachsam sein, aber brauchen keine Angst zu haben. Denn in dieser Endzeit gilt, was schon angetönt ist, diese Verheißung des Herrn Jesus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das, wunderbar, Ende der Weltzeit. Das ist genau der Punkt, wo wir stehen. Der Herr will bei uns sein. Aber sind wir auch beim Herrn? Das ist die Frage. Also diese Zeit ist herausfordernd, aber auf der anderen Seite zeigt der Begriff Endzeit auch etwas ganz Tröstliches. Es zeigt nämlich, dass der allmächtige, ewige Gott die Zeiten völlig in seiner Hand hat. Dass er regiert und dass er ein Ziel gesetzt hat für diese ganze chaotische, gegenwärtige, böse Weltzeit. So sagt die Bibel nämlich. Das, was wir jetzt haben, ist die Herrschaft des Menschen, die Herrschaft des Satans als Fürst dieser Welt. Und was dabei rauskommt, kann gar nichts Gutes sein. Viele irregeführte Christen denken, die Welt entwickelt sich immer besser, entwickelt sich immer christlicher, es wird immer humaner. Die UNO sagt es, die USA sagen es, die weltlichen Politiker sagen es, es stimmt trotzdem nicht. Sondern die Welt wird immer gesetzloser und sie steuert auf einen Zustand hin, der genau wie Sodom und Gomorra ist. Das sagt der Herr Jesus in Lukas 17. So wird es sein, wenn er wiederkommt, wie zu den Tagen Noahs und zu den Tagen Lots. Und da sind wir schon fast. Wer die Zeichen der Zeit erkennt, merkt, wie es dahin geht. Aber auf der anderen Seite, Gott hat dieser Zeit ein Ende gesetzt und ein Ziel. Und dieses Ziel ist eine Person, ihr Lieben. Dieses Ziel ist unser Herr Jesus. Er ist das Ende der jetzigen Weltzeit. Er, wenn er wiederkommt als König und Herrscher der Welt, dann wird diese böse Weltzeit zu Ende sein. Und dann werden die Gottlosen gerichtet. Und dann wird der Herr Jesus eine Königsherrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Und erst dann wird die Welt Frieden und Gerechtigkeit sehen. Glaubt es nicht, wenn die Leute sagen Friede und Sicherheit. 1. Thessalonicher 5. Ja, da müssen wir ganz wiederum aufwachen, aufmerken. Wenn die Leute so viel davon reden, dann ist der Antichrist nahe, aber unser Herr Jesus ist noch näher. Wir dürfen warten auf den wiederkommenden Herrn. Wir warten nicht auf den Antichristen, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus, der seine Gemeinde vollenden und entrücken wird in die Himmelsherrlichkeit. Und wir dürfen ihn eigentlich jederzeit erwarten. Auch das gehört zu dieser Wachsamkeit dazu. Hier sagt ja der Herr, habt Acht, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlaft. Für uns bezieht sich das auf die Wiederkunft des Herrn. Wir sollen jeden Tag so leben, dass er heute kommen könnte. Da können wir uns schon mal fragen, tun wir das? Haben wir vielleicht noch unbereinigte Dinge, wo wir zum Beispiel einem Bruder, einer Schwester noch vergeben sollten, wo wir vielleicht noch jemand das Evangelium sagen sollten und wissen es und schieben es immer wieder raus, wo wir vielleicht noch Dinge tun oder lassen sollten? Wisst ihr, wir leben, vielleicht glauben wir das, vielleicht bekennen wir das, dass wir an die jederzeitige Wiederkunft des Herrn glauben, aber wir leben großenteils nicht so. Das muss ich auch von mir selber sagen, dass ich da manche Inkonsequenz entdeckt habe. Ich habe nochmal ein Bibelstudium gemacht vor einiger Zeit über die Wiederkunft des Herrn und es hat mich selber angespornt und aufgeweckt, wo ich gemerkt habe, ich bin auch so ein Stück im Dämmerschlaf gewesen. Und wir schlafen so leicht ein. Deswegen brauchen wir zum Beispiel auch einander, brauchen wir auch biblische Gemeinden, wo wir uns gegenseitig anstupfen dürfen und sagen dürfen, Bruder, Schwester, wach auf! Das ist ja ein wunderbarer Dienst, den wir einander auch tun dürfen als Kinder Gottes. Also diese Wachsamkeit ist nötig, weil wir in der letzten Zeit leben und wir dürfen uns eben nicht verführen lassen. Die letzte Zeit ist eine Zeit, in der das Böse ausreift bis zur Fülle. Das heißt, die Gesetzlosigkeit wird immer weiter zunehmen. Heute schon Gender Mainstreaming ist ein Alarmsignal, weil im Grunde der Mensch in seiner Arroganz und Torheit hier versucht, die letzten Fundamente der Schöpfungsordnung Gottes abzusägen und den Schöpfer abzusetzen. Das ist letztlich die vorletzte Gegebenheit, die wir haben, dass nämlich jeder als Mann oder Frau geboren wird. Und kein Mensch kann das ändern. Das ist lächerlich, das ist Unsinn, was diese Gender-Ideologen da behaupten. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind bis in die Gene, bis in die Gehirnstruktur, in den Körper natürlich auch hineinprogrammiert. Aber der Mensch begeht in Gender Mainstreaming die letzte Auflehnung gegen Gott, dass er sagt, Gott hat mich zwar als Mann geschaffen, aber ich will eine Frau sein und ich setze das auch durch. Das ist Rebellion. Das ist Torheit. Und die letzte Grenze ist der Tod. Und wenn man das anschaut, dass diese verrückten Leute aus den Internetkonzernen, diese Milliardäre, sie investieren Hunderte von Millionen Dollar und sie wollen den Tod abschaffen. Sie wollen dem Menschen durch genetische Manipulation ewiges Leben verschaffen. Oder dass sie sich tiefgefrieren lassen als Leichnam in der Hoffnung, dass sie dann später nochmal wiederbelebt werden. Sie werden schon auferstehen, aber zum Gericht und ganz anders, als sie sich's vorgestellt haben. Aber man merkt, der Mensch setzt wirklich die letzten Hebel in Bewegung, um gegen Gott zu rebellieren und seine Ordnung aufzulösen. Das ist natürlich vergeblich. Der, der im Himmel thront, lacht ihrer. Psalm 2. Aber wir sehen diese Entwicklung. Es reift aus. Und es reift auch das Böse in der Christenheit aus, ihr Lieben. Wir finden eine Verführung und einen Abfall vom Glauben, der rapide immer weiter vorangeht. Und das hängt zusammen mit dem, was ich auch gestern schon kurz erwähnt habe, mit diesen Verführungsbewegungen in der Christenheit. Das ist auf der einen Seite die Bibelkritik, die Verleugnung der wörtlichen Inspiration der Heiligen Schrift, der Autorität der Heiligen Schrift. Der Mensch will sich ja nicht mehr beugen unter das Wort, sondern er will als Richter über das Wort sitzen und sagen, das gefällt mir nicht und das schaffe ich ab. Und diese Bibelstelle, die ist bestimmt ganz anders zu verstehen, weil so passt sie mir nicht in mein Leben. So reagieren moderne Christen. Und das ist Abfall, Abfall von dem lebendigen Gott. Und das bringt das Zorngericht, um es mal ganz deutlich zu sagen, das Zorngericht Gottes wird über jeden Bibelkritiker gehen, der das Wort Gottes verdreht. Dann lesen wir mal Jeremia 23, die falschen Propheten im Alten Testament. Das müssten auch mal die Pfingster gut lesen. Wo es dann heißt, ihr verdreht die Worte des Herrn der Heerscharen, des lebendigen Gottes. Was ist das für eine Sünde? Und heute gibt es ganze Heerscharen von Theologen, die nichts anderes tun als genau das. Und es ist Teil des Abfalls. Das heißt, dass die Christenheit sich immer mehr entfernt von Christus und seinem Wort. Und am Ende wird sie, 2. Thessalonicher 2, sich ganz formell von Jesus Christus lossagen. Soweit sind wir noch nicht. Noch bestehen in der evangelischen Kirche die reformatorischen Glaubensbekenntnisse als Fassade und dahinter ist schon längst Sünde und Heidentum und Abfall und Okkultismus und alles Mögliche. Ja? Aber irgendwann werden sie auch die Fassade einreißen und dann sind sie gerichtsreif. Dann kommt das Ende. Aber wir steuern darauf zu. Und wir merken auch mit dieser ganzen Homo-Diskussion in der Kirche, dass die Gesetzlosigkeit und die Gräuel der Gottlosigkeit immer schlimmer werden und immer frecher. Es gibt gar keine Grenze mehr, ja, für diese Gottlosigkeit. Und man segnet das, was Gott verurteilt. Ja, und das bringt das Gericht. Ja, da müssen wir ganz klar sehen, diese Welt und auch die verweltlichte Namenschristenheit reift zum Zorngericht aus. Und auf der anderen Seite möchte Gott, dass die wahre Gemeinde in Treue und Keuschheit dem Herrn Jesus nachfolgt und in diesen Prüfungen und Versuchungen treu bleibt. Und ich möchte ein Bibelwort da noch anführen, das mir einmal sehr geholfen hat, auch in dieser Zeit, wo ich erschüttert war über meine eigene Verführtheit. Und die Frage stellt sich ja, Herr, du bist doch allmächtig, warum lässt du denn das zu, dass in der Gemeinde Leute auftreten, die täuschend echt aussehen und doch Verführer sind. Falsche Propheten, falsche Apostel, falsche Lehrer. Und da war es mir eine Hilfe, 5. Mose 13, ein Wort aus dem Alten Testament, das uns, denke ich, allen helfen kann, die heutige Zeit zu verstehen. Ich lese mal 5. Mose 13 ab Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Da könnte ich jetzt eine eigene Predigt drüber halten. Das ist ein Wort, ihr Lieben. Das ganze Wort. Habt ihr nicht auch eure Lieblingsstellen, die ihr gerne oft lest? Das ist ja nicht falsch. Aber dann habt ihr andere Stellen, die umgeht ihr vielleicht, weil sie vielleicht was Unangenehmes sagen, was ihr nicht hören wollt. Das ganze Wort, nicht nur eure Lieblingsstellen, nicht nur das, was leicht ist, auch das, was schwer ist. Wir sollen es bewahren. Das heißt nicht nur, dass wir sagen, ich bin bibeltreu und ich bin gegen Bibelkritik, sondern das heißt auch, bewahren heißt immer auch gehorsam sein, tun. Das heißt aber auch dafür einstehen, kämpfen, wenn es angegriffen wird. Kämpfen wir für den überlieferten Glauben, Judas 3. Oder sagen wir, ach, lasst uns doch tolerant sein, ob jetzt Bibelkritik oder Bibeltreue, das ist eigentlich egal. Ja? Jeder soll ruhig seine Meinung äußern können in der Christenheit. Nee, so sollen wir nicht sein. Wir können nicht neutral sein, wo der Herr Jesus und sein Wort angegriffen werden, sondern wir sollen entschieden für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Ganz wichtig. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen. Die falschen Propheten der Pfingstler fügen zum Beispiel neue Offenbarungen hinzu. Oder es gibt eben Leute, die irgendwelche Auslegungen hinzufügen, die das Bibelwort verdrehen und das genaue Gegenteil nehmen. Und du sollst auch nichts von ihm wegnehmen. Das ist ja das, was die Bibelkritiker machen. Wir haben gestern von der Frauenfrage gehabt, wenn die Bibel sagt, was heute natürlich überhaupt nicht mehr gefällt, eine Frau soll nicht lehren und nicht leiten. 1. Timotheus 2. Dann heißt es, ja, das ist kulturell bedingt, das war damals im ersten Jahrhundert, heute gilt es nicht mehr. Ja, damit habe ich etwas weggenommen aus Gottes Wort, wo die Bibel ganz klar sagt, dass das überzeitlich gilt. Ja, das wird begründet mit der Schöpfungsordnung, dass der Mann zuerst geschaffen wurde und dann die Frau, dass der Mann das Haupt ist. Das ändert sich nicht. Gott ändert seine Ordnungen nicht für uns, weil wir sie nicht mehr halten wollen. Sondern das ist Wegnehmen von der Bibel. Und darauf steht ein Gericht. Das können wir nicht machen. Und jetzt kommt eben diese Passage, die mich sehr getröstet hat. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Wir haben heute auch solche Verführer. Die reden jetzt nicht offen davon, andere Götter, aber sie predigen einen anderen Jesus. Haben wir gestern auch schon gehört. Es gibt heute viele Jesusgestalten. Es gibt den falschen Jesus der Zeugen Jehovas, der bloß ein geschaffener Engel ist und niemand erlöst hat. Es gibt den falschen Jesus der Liberaltheologen, der ein Mensch war und gestorben ist und das Grab ist angeblich voll gewesen und er ist gar nie auferstanden. Ja, das ist ein falscher Jesus, der rettet doch niemand. Hat ja auch gar kein Sühnopfer vollbracht nach den Irrlehren dieser Liberaltheologen. An den Jesus zu glauben, bringt in die Hölle, sage ich mal ganz klar. Der falsche Jesus, der Pfingstler und Charismatiker, der in Visionen gesehen wird, der blutet, oder der falsche Jesus der Katholiken, der als Baby im Arm der Maria erscheint in Visionen, der geopfert wird in der Oblate, das sind alles falsche Jesusfiguren, die retten nicht. Und deswegen kommt es darauf an, was für einen Jesus wird verkündigt. Ja, und dann kommt dieser Punkt. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Also hier geht es darum, dass Gott Verführung zulässt, um uns zu prüfen. Und Gott prüft uns nie, um uns zu Fall zu bringen, ihr Lieben. Das tut Gott nicht. Gott prüft uns, um das Echte zum Vorschein zu bringen. Und Gott prüft uns auch, um uns zu läutern, damit das Echte gestärkt wird und unverfälscht ans Licht kommt. Das ist der Sinn aller Prüfungen von Gott her. Das heißt, Gott hätte es machen können, dass seine Gemeinde sozusagen in einem Treibhaus aufwächst. Ja, so richtig schön geschützt vor Frost, Wind und Wetter, so wie Treibhauspflanzen. Na, aber wir wissen alle, Treibhauspflanzen sind nicht so gesund und kräftig wie solche, die sich im Freiland bewähren müssen. Und deswegen hat Gott es so gemacht, dass wir uns in den Wind, den Stürmen und dem Regen der Verführungen der falschen Christenheit bewähren sollen. Warum? Damit unser Glaube stärker wird und tiefere Wurzeln schlägt und Überwinderglaube ist. Ja? Das ist Gottes Absicht mit diesen Prüfungen. Und deswegen müssen wir es einfach auch akzeptieren, dass Gott es zulässt, dass das Falsche ganz nah bei dem Echten ist und dass wir eben nicht vor uns hin dämmern können, um in der Endzeit zu überwinden, sondern wachsam sein müssen, prüfen müssen, in einer lebendigen, engen Beziehung mit unserem Herrn Jesus leben müssen. Das ist die beste Versicherung, siegreich ans Ziel zu kommen, die es überhaupt gibt. Unser guter Hirte hat die Macht, jedes seiner Schafe zu bewahren und sicher ans Ziel zu bringen. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Aber die Frage ist, wie weit erlauben wir uns, von dem guten Hirten wegzustreunen in der Praxis? Manche müssen vielleicht sagen, oh, ja, eigentlich weiß ich ganz genau, an dem Punkt bin ich dem Herrn ungehorsam. Aber mir gefällt es so und ich habe so ein Bedürfnis, das und das zu tun oder zu lassen. Und dann macht man das einfach. Und das ist eine Haltung, die in der Endzeit brandgefährlich ist. So dürfen wir nicht leben. Das geht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich lernen, nahe bei unserem Herrn zu bleiben. Und ich möchte eine Bibelstelle uns noch vor Augen führen, wo dieses Problem neutestamentlich sehr, sehr eindringlich eigentlich beleuchtet wird. 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, da spricht der Apostel Paulus die Korinther an, die zum damaligen Zeitpunkt auch falsche Apostel und Verführer in ihren Reihen geduldet haben. Und der Apostel muss sie tadeln. Sie waren Gläubige, aber sie waren fleischliche Gläubige, unreif, unklar. Und da sagt er zu ihnen Folgendes, 2. Korinther 11, Abvers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ist doch erschreckend. Das waren echte Gläubige. Die hatten die Lehre des Apostels Paulus gehört, Allerdings natürlich nur die Anfänge davon. Und dann kamen falsche Apostel, die haben ihnen falschen Jesus verkündigt. Und ich habe gesagt, super, bravo, die können so gut reden. Das ist übrigens auch heute noch so eine Sache. Der Satan setzt keine Stümper ein als Verführer, ja, sondern Leute, die ein beeindruckendes Wesen haben, ein gewinnendes Äußeres und viel rhetorische Fähigkeiten. Und was sagt der Apostel Paulus? Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Sind wir beeindruckt von Redeweisheit, von irgendwelchen rhetorischen Künsten? Das ist falsch. Wir sollten das Echte suchen. Das Wort vom Kreuz. Der Apostel Paulus hatte offensichtlich keine so besondere Redegabe. Er sagt, ich bin in Schwachheit des Fleisches bei euch. 1. Korinther 2 am Anfang. Bewusst, ohne rhetorische Künste, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes. Das ist wichtig. Und deswegen ist so wichtig, dass wir wissen, es gibt einen geistlichen Kampf um die Seelen der wahren Gläubigen in der Endzeit. Und das zeigt uns dieses Wort. Auf der einen Seite ist Gottes Geist, ist der Herr Jesus selber und auch die Diener Gottes, die wirklich dem Herrn geweiht sind. Sie sind eifersüchtig in Liebe um die Gläubigen bemüht, um sie in der Ganzhingabe und Keuschheit der Brautbeziehung zu dem Herrn Jesus zu halten. Das ist eine kostbare und herrliche Stelle, finde ich. Hier wird gezeigt, dass wir als Gläubige sozusagen gemeinsam die Braut des Christus sind. Wir sind einem Mann verlobt und das ist der Herr Jesus. Es ist der Bräutigam, der einen Brautpreis für uns bezahlt hat, wie kein anderer ihn je bezahlt hat. Er hat bezahlt mit seinem eigenen Blut, nicht mit Silber oder Gold, wie es früher Sitte war. Er hat die Gläubigen erkauft zu seinem ewigen Eigentum. Und wir sollen in dieser Welt sein als eine keusche, reine, heilige, unbefleckte Jungfrau. Und es ist genau dieses Bild, wenn wir das mal nehmen, die Brautwerbung von der Rebekka für Isaak. Ja? 1. Mose 24, ein wunderschönes Kapitel. Da sehen wir nämlich eines, dieser Eliezer oder dieser Knecht des Abraham kommt zu Rebekka und sagt, Isaak möchte dich zum Mann haben. Und sie hat den Isaak nie gesehen. Sie hat nur das gehört, was dieser Knecht von ihm bezeugt hat. Und sie sagt im Glauben ja. Und dann ist sie verheiratet mit Isaak. Sie ist schon seine Frau. Sie ist verlobt. Und die Verlobung war ja im Alten Testament und auch im Anfang des Neuen die verbindliche, sozusagen die standesamtliche Ehe. Der verbindliche Bundesschluss. Aber sie ist noch nicht beim Bräutigam, sondern sie muss erst eine lange und gefahrvolle Reise über viele Wochen zurücklegen, bis sie dann wirklich auch mit ihrem Bräutigam eins wird. Und das ist doch ein geistliches Bild für unsere Situation hier als Gläubige auf der Erde. Wir sind in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben zu dem Herrn Jesus und sein Eigentum geworden sind, sind wir verlobt mit ihm. Wir sind sozusagen Teil der Braut des Christus. Wir gehören ihm an für Zeit und Ewigkeit. Aber nun sind wir immer noch hier auf der Erde und der Herr Jesus ist unsichtbar im Himmel. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Deswegen, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und nun kommt der Feind und versucht, diese keusche Jungfrau zur geistlichen Hurerei zu verführen, solange sie noch auf der Erde ist. Das ist der Punkt. Der Satan versucht, die Gesinnung der Gläubigen zu verderben, um sie wegzulocken von der einfältigen Hingabe an den Herrn Jesus. Das ist das Problem. Und das sieht man oft nicht. Das kommt religiös getarnt. Das sind manchmal Überheiligungslehren. Ich weiß nicht, ob welche von euch den Ivo Sasse kennen, ja, oder Erlo Stegen. Das sind scheinbar ernste Heiligungsprediger, die viel Richtiges sagen und trotzdem gehen sie in eine teuflische Verführungsrichtung und verführen die Leute durch Überheiligung, durch Überfrömmigkeit. In gewisser Weise ist die Verführung der Pfingstbewegung auch so eine überfromme Verführung. Man will mehr haben als die bloßen Bibelchristen. Noch drüber hinaus die Geistestaufe, die Feuertaufe und womöglich noch die sündlose Vollkommenheit, dass man alles der perfekte Überchrist ist. Und das ist vom Teufel. Das sieht fromm aus, aber es ist satanische Verführung. Und das andere ist natürlich die Weltförmigkeit. Ach, warum musst du das als Christ so genau nehmen? Es gibt so viele Lüste und schöne Dinge in der Welt. Ist doch gar keine Sünde, wenn man sich da rein verstrickt. Aber du verlierst den Bräutigam immer mehr aus dem Auge. Du bist nicht mehr in der innigen Beziehung zu ihm. Dein Herz ist nicht mehr ihm geweiht, sondern zwiespältig, geteilten Herzens. Und das ist unsere Not in der Endzeit. Glaube ich, sehe ich bei mir selber auch, ihr Lieben. Dass wir geteilten Herzens sind, dass diese ganz Hingabe an den Herrn Jesus, dass wir ihn wirklich ganz meinen und ihm unser Leben hingegeben haben und nicht für uns selber leben, sondern für ihn. Das ist umkämpft, ihr Lieben. Diese Haltung ist kostbar vor dem Herrn Jesus. Sie ist eine Segnung. Wenn wir so leben, dann sind wir Gesegnete des Herrn. Wir dürfen in der Kraft des Herrn und im Frieden des Herrn wandeln. Aber es kostet uns alles. Es kostet uns unser Eigenleben. Es kostet uns unsere Reputation in der Welt, bei den Ungläubigen und auch bei vielen Christen. Wir werden dann eben als eng und verschroben und Fanatiker und Fundamentalisten angesehen. Ganz klar. Ja, aber ist es nicht den Preis wert, nahe beim Herrn zu sein? Das sind die Fragen, die heute in der Endzeit sich uns stellen. Der Satan versucht mit List die Gläubigen zu verführen, dass sie nicht mehr ganz einfältig gegenüber dem Herrn Jesus hingegeben sind. Wisst ihr, Einfalt ist etwas Herrliches. Für die Menschen in der Welt ist Einfalt ein Witzwort. Wer einfältig ist, der ist da ein bisschen dumm und nicht clever, der weiß nicht, wie man so seine Sachen in Ordnung bringt und für sich alles Beste ausreizt im Leben. Aber genau diese Einfalt bedeutet eigentlich, dass ich nur eine Sache im Herzen habe. Und das ist der Herr Jesus. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch ging. Nach meiner Bekehrung hatte ich diese Einfalt wirklich ein Stück weit geschenkt bekommen vom Herrn, dass ich gewusst habe, mir ist es alles egal. Ich habe meine ganzen alten Sachen aus dem alten Leben, die Rockmusik, die Bücher, alles weggeschmissen. Ich habe gewusst, jetzt habe ich den Herrn Jesus, jetzt brauche ich diesen ganzen Schrott nicht mehr. Für mich war Fernsehen, Kino, Disco, war alles vorbei. Das war altes Leben, das hatte ich gehabt, das hat nichts gebracht. Und ich habe für den Herrn Jesus gebrannt. Das war aber leider auch nur eine gewisse Zeit so. Und dann hat der Feind genau durch solche falsche Lehren, auch so Mystik und Charismatik und so weiter, mein Herz aus dieser Einfalt herausgeführt und herausgeleitet. Und da habe ich bitteren Schaden gelitten in meinem Herzen, in meinem geistlichen Leben. Und ich glaube, die Gefahr ist bei jedem von uns da, seien es, dass es weltliche Dinge sind, Karriere, Besitz, Geld, Macht und Einfluss. Ja, der Teufel kann uns manches anbieten, wenn wir drauf einsteigen. Oder sei es eben falsche Frömmigkeit, Offenbarungen. Ich habe mal einen ehemaligen Pfingster kennengelernt, der immer noch Pfingster war und immer noch in Zungen geredet hat. Und ich habe mit ihm geredet, es war schon ein älterer Bruder. Und er hat gesagt, Rudolf, ich gebe dir von der Bibel her in allem Recht, aber ich bleibe trotzdem Pfingstler. Weil ich habe ein Erlebnis gehabt. Ein Erlebnis, eine Vision, die kann ich nicht verleugnen. Die kann ich nicht lassen. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wie traurig. Der Mann muss mir zugeben, das Wort Gottes gibt dir Recht. Das ist Verführung, das ist falsch. Und dann kommt irgendein Engel des Lichts, der Satan verkleidet als Engel des Lichts. Und wisst ihr, was der Satan den Leuten sagt? Du bist ein auserwähltes Werkzeug. Du bist etwas ganz Besonderes. Wenn du dich mir hingibst, dann wirst du Großes vollbringen und groß sein. Oder? Ich habe das erlebt in der Pfingstbewegung, die Weissagungen, was da alles gesagt wird. Mir hat mal so ein falscher Prophet, da waren mehrere Männer zusammen, dann hat er so die Augen geschlossen, so salbungsvoll, und hat gesagt, Gott hat mir geoffenbart, dass jeder, der hier in diesem Raum ist, einmal eine führende Stellung im Reich Gottes haben wird. Und damals war ich dumm. Da habe ich gesagt, oh, toll. Und wer sagt mir, wie meine Karriere mit Gott weitergeht? Natürlich der Prophet, oder? So, mit Speck fängt man Mäuse, ihr Lieben. Ja? Und das ist diese falsche Frömmigkeit, diese Überfrömmigkeit. Du bist etwas ganz Großes. Und die niedrigen Bibelchristen, diese Armseligen, die haben ja nur den Glauben. Die wissen ja gar nicht, wie man den Satan bindet. Und die wissen ja gar nicht, wie man in höhere Sphären abschwebt in der Geistestaufe und so weiter. Und in Wirklichkeit waren das die Reichen und wir waren die Armen. Beraubt durch Verführung. Und das sind diese Dinge, die Listen des Teufels, dass wir nicht mehr sagen, Jesus Christus allein. Ja, und das müssen wir wieder neu uns schenken lassen oder eben verteidigen, wenn wir es schon haben. Und da müssen wir auch bereit sein zu sagen, Herr Jesus, zeig mir alle die Dinge, die mich von dieser einfältigen Hingabe abhalten und schenk mir Erneuerung. Und ich denke, ein Schlüssel für die Endzeit, ich lese es einmal mit uns, Römer 12, das ist diese ganz Hingabe an den Herrn. Nicht schwärmerisch, sondern biblisch. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wisst ihr, es gibt eine schwärmerische Ganzhingabe. Ich habe mal eine Zeit lang gefastet, 5 Tage lang, um die völlige Durchheiligung als mystisches Erlebnis zu erlangen, damit ich nachher völlig sündlos wäre und keinerlei Sünde und Versuchung mehr hätte. Das war eine schwärmerische Lüge. Die kommt übrigens auch aus der Heilsarmee. Also damals habe ich die Bücher von Bramwell Booth gelesen und solche Sachen aus dem Herold Verlag. Da kommen gute Sachen und manchmal auch ganz falsche Sachen drin. Ja? Gott sei Dank, Gott hat es nicht gegeben. Gott hat mich verschont. Ja? Ich habe auch manchmal unter Tränen zu Gott gesagt in der Pfingstbewegung, warum falle ich nicht um? Warum erlebe ich nicht diesen angeblichen Toronto-Segen, wo man hinfällt und dann irgendwelche mystischen Erlebnisse hat? Und nachher war ich dem Herrn dankbar für die Bewahrung, dass er mich verschont hat von diesem Zeug. Aber da geht es darum, schwärmerische, mystische oder falsche Heiligungshingabe sagt, du musst dich dem Herrn ganz hingeben, um gerettet zu werden. Und das ist falsch. Das ist nicht biblisch. Sondern biblisch ist, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Also am Anfang steht die Errettung aus Gnade. Klar, eine biblische Bekehrung bedeutet, dass ich mein Leben dem Herrn Jesus unterwerfe. Ohne das geht's nicht. Das wird heute auch nicht mehr gepredigt. Das biblische Umkehr bedeutet, dass ich Gott und Jesus Christus als die höchste Autorität meines Lebens annehme und dass ich mit jeder Sünde bereit bin zu brechen. Ich muss mir die Kraft vielleicht von Gott schenken lassen, aber wenn ich mich bekehren will und will eine Lieblingssünde festhalten, dann kommt's nicht zur Wiedergeburt, bin ich überzeugt. Ich muss bereit sein, mich dem Herrn komplett anzuvertrauen. Und trotzdem, wenn wir die Gnade Gottes als Geschenk empfangen haben, da können wir nichts dazu tun, da brauchen wir auch nichts tun in dem Sinn. Dann sagt die Bibel, angesichts dieser Barmherzigkeit, die Gott dir schon geschenkt hat, sieh ein, dass dein Gottesdienst darin besteht, dich ganz Gott hinzugeben. Ein Opfer, das hast du weggegeben, das ist nicht mehr deins, oder? Das kannst du nicht vom Altar nehmen und sagen, Moment, ich habe mir es anders überlegt. Aber so handeln wir ja oft. Wir geben unser Leben auf den Altar und dann nehmen wir es ganz schnell wieder und leben immer noch unser Eigenleben. Und das ist kein vernünftiger Gottesdienst. Also diese ganz Hingabe an den Herrn, dass er unser Leben in seine Hand bekommt und erfüllen kann mit seiner Auferstehungskraft, das ist ein Schlüssel, dass wir in der Endzeit überwinden können. Ja, da dürfen wir wirklich vertrauen, wenn der Herr uns in der Hand hat und seine Führung gibt, dann kann es doch nur gut werden, oder? Wisst ihr, als ich diesen Schritt so getan habe, da kamen Gedanken in mir hoch vorher. Da habe ich gesagt, ja, was machst du denn jetzt, wenn du dem Herrn dein Leben weißt und er sagt, geh irgendwo in die Mission, wo du deinen baldigen Tod findest bei irgendeinem Stamm, was machst du denn dann? Das willst du doch gar nicht. Und da müssen wir im Glauben, wenn wir diese Hingabe vollziehen wollen, müssen wir im Glauben vertrauen, das, was Gott mit mir will, ist immer das Beste. Gott meint es doch gut mit mir. Ich bin der mein Leben total verpatzen würde, wenn ich es in meine Hand nehme. Aber wenn ich es in die Hand Gottes gebe, dann kann mir doch nichts Besseres passieren. Oder ist es anders? Da wird unser Glaube getestet. Glaube ich wirklich, dass Gott gut ist, dass Gott Liebe ist, dass Gott die besten Absichten mit mir hat? Dann kann mir doch nichts Besseres passieren, als mein Leben völlig in die Hand Gottes zu geben und gar nicht mehr selber einzugreifen.
Wie
Aber das ist der Punkt. Da wird unser Glaube getestet. Und deswegen hängt auch das andere damit zusammen, dass wir nämlich durch das Lesen des Wortes, durch Gehorsamsschritte, unsere Gesinnung, unser Denken immer mehr verwandeln lassen. Dass wir immer mehr geprägt werden von dem Herrn Jesus. Wir haben das so schön in dieser Szene in Matthäus 16, wo der Herr Jesus seinen Kreuzestod ankündigt und dann kommt Petrus und sagt, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und dann finden wir, dass der Herr Jesus da auch ganz schön in Anführungsstrichen lieblos, aber sehr wohl liebevoll sagt, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wisst ihr, und das ist genau der Punkt. Wir denken so viel menschlich und nicht göttlich. Und wenn wir anfangen, nach Gottes Grundsätzen zu denken, dann kommt unser Leben in die richtige Spur, nämlich der Christusnachfolge. Ja? Und dann wissen wir auch, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen und hingeben, das ist das Beste, was uns passieren kann. Ja? Und dazu möchte ich einfach Mut machen. Dieser Weg der Treue ist ein Weg der Segnungen. Ein herrlicher Weg für den, der ihn im Glauben geht. Ja? Er kostet uns was. Der ist nicht einfach billig zu haben. Aber auf der anderen Seite darf man dann wirklich erfahren, dass der Herr Jesus mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, mit seinem Frieden bei uns ist, dass er uns beisteht und uns Kraft gibt zum Zeugnis, zum Dienst, dass er in uns das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist ja eigentlich christliches Leben. Das Leben in der Nachfolge ist nicht ein Krampf, du musst wie ein Knecht, sondern es ist, dass wir dürfen, dass der Herr in uns das Verlangen gibt und auch das Vollbringen. Das ist biblischer Glaube. Und das will der Herr jedem schenken, der sich ihm anvertraut und zur Verfügung stellt in dieser letzten Zeit. Und dieser Weg der Treue, es bedeutet, dass wir das Wort Gottes wirklich achten und gehorsam sind und ihm konsequent nachfolgen. Es bedeutet auch Absonderung vom Bösen. Das ist etwas ganz Wichtiges, das möchte ich vielleicht zum Schluss nochmal erwähnen, dass wir einfach lernen müssen, um des Herrn Jesus willen, uns auch von der ganzen Endzeitverführung der Christenheit konsequent abzusondern. Wir haben da gestern schon etwas davon gehört, aber ich möchte da nochmal 2. Korinther 6 lesen und das ist der Weg der Treue für den Einzelnen wie auch für die Gemeinde in der Endzeit. Da heißt es ab Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also es ist ganz klar, wenn wir diesen Weg mit dem Herrn gehen wollen, dann müssen wir uns absondern von der falschen Christenheit, von der Ökumene, von der falschen Einheit, von den falschen Propheten. Und das ist keine Enge, sondern das ist Liebe zu dem Herrn. Dass ich all das, was den Herrn verunehrt, was von ihm ablenkt, aus meinem Leben aussondere, auch aus der Gemeinde aussondere. Ja? Dass ich bereit bin, mit denen zusammen den Weg zu gehen, die den Herrn lieb haben und anrufen aus reinem Herzen. Haben wir gestern gehört, 2. Timotheus 2. Und dann wird das geschehen, das möchte ich nur noch kurz sagen, ich habe eure Geduld schon lange strapaziert, was in Offenbarung 3 geschrieben steht. In diesem wunderbaren Sendschreiben an Philadelphia, an die Gemeinde der Treuen, so würde ich das deuten, das ist dieser treue Überrest in der Endzeit, den der Herr Jesus da ermutigt und er zeigt ihnen, von denen er sagt, du hast eine kleine Kraft. Das sind ja nicht viele, die diesen Weg heute gehen. Das ist eine kleine Minderheit, eine verspottete Minderheit. Aber der Herr ist mit dieser kleinen Schar. Und darauf kommt es an. Und dann sagt er in Vers 8, Offenbarung 30, kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist der Weg der Treue. Ganz einfach umschrieben. Und da sagt der Herr, ich gebe dir eine offene Tür. Du bist klein und schwach, aber ich bin stark. Ich bin der Allmächtige. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja, und deswegen dürfen wir zu diesem Herrn Jesus aufblicken, wenn wir diesen Weg der Treue gehen, und wir dürfen diese Verheißung der offenen Tür wirklich auch für uns nehmen und weiterhin das Evangelium bezeugen, Menschen noch herausführen aus der Finsternis, und auch wenn das heute schwer ist und nur wenige sich bereit erklären, diesen Weg zu gehen, wir dürfen das Zeugnis mutig weitergeben. Und das andere, Vers 10, folgende, die Verheißung gilt uns dann auch. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Diesen Blick brauchen wir, diesen Blick auf den Herrn Jesus, der bald wiederkommen wird, der jederzeit wiederkommen kann, so bin ich persönlich überzeugt, und der aber auch die Kraft hat, diejenigen zu bewahren vor den Endzeitverführungen, vor diesen Abgründen des Bösen, die auf ihn vertrauen, die auf ihn warten, die ihm entgegeneilen im Glauben. Und das wollen wir doch solche sein, die wirklich diesen wiederkommenden Herrn erwarten in Wachen und Beten, in Treue und Gehorsam, Glaubensgehorsam. Und dann kommt auch diese Verheißung der Bewahrung für uns zustande und wird Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite dürfen wir wissen, wenn wir festhalten, was der Herr uns gegeben hat und treu sind, dann werden wir einen Siegeskranz empfangen in der Herrlichkeit. Und da werden sich alle Leiden und aller Verzicht lohnen, mehr als lohnen. Glaubt ihr das? Der Herr kann belohnen auf eine Weise, die ist uns überhaupt nicht bewusst, aber die ist auf jeden Fall so, dass sie alles überwiegt, was wir hier an Leiden, Schmach, Widerständen, Schwierigkeiten auf uns nehmen müssen. Das lehrt uns die Bibel, das lebt uns der Apostel Paulus vor. Wenn wir ihn sehen, er hat immer wieder diesen Lohn, den Herrn vor Augen, der zu ihm sagt, recht so, du treuer und guter Knecht. Ja? Und das dürfen wir auch haben. Und dann dürfen wir Mut und Kraft haben, als Überwinder dem Herrn nachzufolgen. Möge der Herr uns Gnade schenken in diesen herausfordernden Zeiten, dass wir im Blick auf unseren Herrn diesen Weg der Treue auch gehen. Amen.